Der Herr ist auferstanden. Okay, das könnt ihr noch lauter. Der Herr ist auferstanden. Oh yes, ich liebe das. Ich liebe Ostern. Ostern ist wie Weihnachten nur ohne Stress. Ich liebe Ostern. Ostern ist für mich so ein Gänsehautmoment, so ein Gänsehauttag. Alles daran finde ich einfach toll. Aber manchmal ist an Ostern alles ein bisschen anders als gedacht.
Maria, hast du gedacht, dass es so endet? Ich meine, nach allem, was wir erlebt haben, einfach tot.
Keine Ahnung. Ich weiß nicht mal genau, wie es mir eigentlich geht. Vielleicht bin ich auch schon leer geweint. Und ja, dass sie ihn irgendwann festnehmen werden, war mir schon klar. Aber kreuzigen, umbringen, wie ein Verbrecher... Und er ließ es einfach geschehen.
Wenn es das jetzt einfach war, ich meine, so wirklich, was dann?
Ich weiß es nicht. Ich vermute, wir machen irgendwann einfach weiter.
Einfach weiter? So als wäre nie etwas gewesen? Meinst du, ich könnte vergessen, was er alles Gutes getan hat, wie er zu mir kam? Meinen Namen nannte, einen Namen, mit dem ich jahrelang nicht mehr angesprochen wurde. Und er sah mich, ich meine, so wirklich. Er sah mich mit liebenden Augen an, anders als jeder Mensch zuvor. Einfach weitermachen.
Ich weiß es doch auch nicht.
Hast du eine Ahnung, was die anderen gerade machen? Und hast du irgendwas von Petrus gehört? Ich habe ihn nicht mehr gesehen seit, du weißt schon.
Ich vermute, er ist bei den anderen, aber ganz genau weiß ich es nicht. Es muss für ihn schrecklich gewesen sein. Er wirkte noch trauriger und verletzter als die anderen.
Okay.
Da hinten müsste es sein, das Grab, das Josef gehört. Wir müssten gleich da sein. Bist du bereit dafür?
Wie kann man darauf vorbereitet sein? Ich habe Salböl dabei. Für den Leichnam, meine ich. Aber es wird schlimm, ihn so zu sehen.
Du weißt aber schon, dass sie einen Stein vor die Höhle gerollt haben, in der er liegt. Wer soll ihn denn wegrollen? Also ich habe keine Kraft dafür. Und zusätzlich meinten sie, dass römische Soldaten das Grab bewachen. Ich glaube nicht, dass wir Jesus heute noch zu Gesicht bekommen. Aber naja.
Oh, ja, naja, vielleicht ist es auch besser so, irgendwie. Da hinten ist es, aber warte mal, nein, das kann nicht sein. Bist du dir ganz sicher, dass wir hier richtig sind? Haben wir uns vielleicht verlaufen?
Warum fragst du? Natürlich sind wir richtig.
Na schau, der Stein... Er ist weg. Das Grab steht offen und sie selbst. Es ist blendend hell.
Die Frauen laufen zum Grab. An einem Wochenstart. Einen Sonntagmorgen. Der erste Tag der Woche. Wir lesen, nach dem Sabbat in der Morgendämmerung des ersten Wochentags machten sich Maria aus Magdala und die andere Maria auf den Weg, um nach dem Grab zu sehen. Warum? Warum gehen diese Frauen früh morgens los, um zum Grab zu gehen? Manche Evangelien berichten, dass sie Salböl dabei hatten, um Jesus zu salben. Im Markus-Evangelium lesen wir, dass sie sich die Frage stellen, wie sie denn überhaupt da reinkommen sollen. Wer soll uns den Stein wegrollen? Diese Frauen, sie gehen anscheinend einfach mal los. An einem ganz normalen Wochenstart. Alle leben einfach weiter. Alle machen einfach weiter. Stehen früh morgens auf, gehen zur Arbeit. Alles ist ganz normal. Es ist wie heute ein stinknormaler Montagmorgen. Nur für diese Frauen Und für die Jünger ist eben nicht alles so ganz normal. Sie können nicht einfach weitermachen, so als wäre nie was gewesen. Also gehen sie zum Grab. Aus Trauer. Vielleicht, um dort alleine zu sein. Um eben den Trubel der Stadt nicht zu hören. Und zu trauern. Vielleicht, um Jesus zu salben. Vielleicht sind sie auch einfach nur neugierig, um zu schauen, wie sieht das dort aus. Vielleicht haben sie im Hinterkopf noch so Erinnerungen an Verheißungen, die Jesus ja mal gesagt hat. Er hat ja irgendwas mal gesagt mit, so am dritten Tag, da wird was passieren. Vielleicht erinnern sie sich noch. Sie gehen einfach mal hin. Es wirkt ein bisschen planlos, ein bisschen ratlos. Keine Ahnung, was uns dort erwarten wird. Sie halten an Jesus fest. Daran, das können wir festhalten. Sie halten an Jesus fest. Ich finde das total vorbildlich. Diese Frauen werden mir zum Vorbild im Glauben. Sie gehen trotz Leiden, trotz Schmerzen, trotz Trauer zum Grab und halten an Jesus fest. Haben die Hoffnung noch nicht verloren, haben noch nicht aufgegeben, sondern bleiben noch dran. Obwohl sie ja glauben, dass er tot ist. Obwohl sie ja glauben, dass sie gleich einen toten Leichnam vor sich sehen werden. Oder vielleicht kommen sie gar nicht rein. Trotzdem gehen sie los. Obwohl sie traurig sind, obwohl alles hoffnungslos und ausweglos sein, gehen sie los. Gehen sie zum Grab und suchen Jesus. Darin werden sie mir Vorbilder im Glauben. Einfach mal Jesus aufsuchen. Einfach mal zu Gott gehen. Ohne vielleicht zu wissen, was dich dort erwartet. Ohne zu wissen, wie er dir vielleicht begegnet. Was er sagt oder auch nicht sagt. Ob du ihm begegnet wirst oder auch nicht. Einfach mal loslaufen. Meine Mutter ist mir so ein Vorbild im Glauben. Sie hat als letztes und sechstes Kind eine Tochter auf die Welt gebracht, von der klar war, dass sie behindert ist. Schwer behindert, körperlich und geistig. Und das ist sie heute noch. Gut 18 Jahre später. Eine Frau, die trotzdem an Gott festhält. Die weiß, dass er ihr nie mehr Lasten auferlegen wird, als sie tragen kann. Auch wenn das, ja, und ich habe es selber miterlebt, von Tag zu Tag so scheint, als wäre das so. Als wäre das untragbar und die Last zu schwer. Eine Frau, die trotzdem an Jesus festhält, auch in schweren Momenten. Oder hier in der Gemeinde. Erleben viele gerade einen schweren Trauerfall, einen Krankheitsfall, der über diese Osterzeit, über diese Osterfreude einen Schatten wirft. Einen sehr traurigen und einen sehr schmerzvollen Schatten. Und ich erlebe dort Menschen und sehe Menschen, die bleiben an Jesus dran. Und die beten unermüdlich. Manchmal mit Glauben und voller Zuversicht und an manchen Tagen voller Trauer. Und Hoffnungslosigkeit, weil Dinge nicht so passieren, wie sie erhofft und gebetet werden. Das sind Menschen, Familienangehörige, gute Freunde, die aber einfach immer wieder zu Jesus rennen und ihn suchen. Selbst an diesen schlimmsten und schwersten Tagen. Einfach mal zu Jesus rennen. Auch wenn es vielleicht ein bisschen planlos ist. Man nicht ganz genau weiß, was man dort eigentlich erwarten soll. Und dann passiert den Frauen ja genau das, dass das passiert, was sie nicht erwartet haben. Das Grab steht offen. Der Stein ist weggerollt. Wenige Verse vorher lesen wir, dass als Jesus stirbt am Kreuz, dass es dort ein Erdbeben gibt und es passieren verrückte Dinge und ein Vorhang zerreißt. Der Vorhang zwischen Heiligtum und Allerheiligsten im Tempel. Der Zugang zu dem Ort, wo nur einmal im Jahr der Hohepriester rein durfte, das Allerheiligste. Das, wo Gott versprochen hat, da wohne ich, da bin ich, da ist meine Gegenwart, da könnt ihr mir begegnen, da erfahrt ihr Vergebung eurer Sünden. Der Vorhang zerreißt, der Stein ist weggerollt, die Frauen werden eingeladen zu kommen, kommt und seht, dass da eben nichts drin ist. Ihr sucht einen Toten, hier gibt's keinen Toten. Das wird uns zur Metapher und zum Bild, dass der Zugang frei ist. Der Zugang zu Gott. Ein Gott, der da steht mit offenen Armen und sagt, ich bin da. Ich lade dich ein, komm zu mir. Das alles, was dich und mich von Gott getrennt hat, eben der Zustand, der Fakt, dass du und ich nicht Gott sind, dass wir nicht gut genug sind, nicht heilig genug, nicht gerecht genug, nicht schön genug, nicht würdig genug wären, um Gott zu begegnen. Dass wenn wir ihn sehen würden, wenn wir uns auflösen in Staub im Anblick seiner Herrlichkeit. Der Zustand wurde von Gott beseitigt, indem er selbst Mensch wurde, auf unsere Augenhöhe kommt, die und mir begegnet, für dich und mich stirbt, Sünde und Schuld aus dem Weg räumt. Jesus, der sagt, das, was zwischen dir und mir stand, die Schuld. Ich tue so, als wäre sie meine. Der Weg ist frei. Und jetzt sagst du vielleicht, ja, Samuel, das ist ja schön und gut. Das ist mir schon klar, dass ich beten kann. Mir ist schon klar, dass ich Bibel lesen kann. Das ist jetzt keine neue Botschaft. Aber manchmal haben wir wie so einen individuellen Stein in unserem Leben, der scheinbar noch da ist. Mir ist schon klar, dass ich beten kann. Mir ist schon klar, dass der Zugang zu Gott frei ist. Aber Samuel, in dem Leiden, in der Trauer, seit Jahren und Jahrzehnten hoffe ich und bete ich dafür, dass Gott irgendwie eingreift und er tut's nicht. Samuel, da ist ein Stein zwischen mir und Gott. Da ist eine Distanz. Ich erfahre den nicht, ich sehe den nicht, ich erlebe das nicht. Vielleicht kennst du das auch, dass du vielleicht vor Jahren mal echt tiefe Momente hattest im Glauben. Worship-Zeiten, wo du es gefühlt hast und gespürt hast, da hast du einen Gott, da hast du vielleicht eine Entscheidung getroffen, mit diesem Gott unterwegs zu sein. Aber diese Liebe, diese Sehnsucht, dieses Feuer, das ist erkaltet und weg. Das, was mal feurig und lebendig war, ist kalt und hart geworden. Oder du hast seit vielen Jahren nicht gebetet, hast mit diesem Gott eigentlich gar nicht viel am Hut. Denkst du an mich, ich kenne den ja gar nicht. Für mich gibt es da noch so einen Stein. Also jetzt, ich habe seit 10 Jahren nicht gebetet, Samuel, als ob ich jetzt anfange damit. Am Ende fällt ihm noch auf, dass ich mich nie gemeldet habe. Er wird wahrscheinlich zornig sein auf mich und enttäuscht, traurig darüber, dass ich nicht da war. Das brauche ich nicht in meinem Leben. Und wenn du all das kennst, dann möchte ich dir sagen, dass du heute Morgen die beste Entscheidung getroffen hast, nämlich hier zu sein. Hierher zu kommen, in diesen Ostergottesdienst. Vielleicht ohne zu wissen, was dich groß erwartet, ohne zu wissen, was dieser Prediger hier von der Bühne dir in dein Leben sprechen möchte, dass du einfach da bist. So wie die Frauen, die einfach zum Grab laufen, ohne genau zu wissen, was sie erwartet. Dass du einfach mal hier bist. Halte ich für die beste Entscheidung, die du heute hast, treffen können. Einfach mal loslaufen. Einfach mal einen Schritt Richtung Gott tun. Vielleicht hast du heute schon ein Gebet gesprochen. Bei einem Lied mitgesungen. Oder sitzt einfach mal da und hörst zu. Einen kleinen Schritt. Und du merkst vielleicht auf diesem Weg zum Grab wie diese Frauen, dass der Stein ja doch weg ist. Dass da ein Gott steht mit offenen Armen, der sich freut, mit dir in Beziehung zu treten, auch wenn du seit 10 Jahren nicht gebetet hast. Eben nicht zornig und enttäuscht ist, sondern voller Freude. Dich willkommen heißt, dich einlädt, dir gerne vergibt und gerne Zeit mit dir verbringt. Ein Gott, der sagt, komm, renn zu mir, renn zum leeren Grab, renn zum Kreuz. Und ich will dir heute Morgen sagen, der Weg ist kurz, der ist richtig kurz. Und die Frauen erleben das. Das Grab ist leer. Wobei, so ganz leer ist es auch nicht. Da ist ein Engel oder sogar mehrere Engel und der sagt ihnen, kommt hinein, schaut, dass das leer ist tatsächlich und dann sagt er noch etwas weiteres und jetzt aber geht schnell zu seinen Jüngern und sagt ihnen, dass er von den Toten auferstanden ist. Er geht euch nach Galiläa voraus, dort werdet ihr ihn sehen, ihr könnt euch auf meine Worte verlassen. Die Frauen sollen den gekreuzigten und nun auferstandenen Jesus Christus verkündigen. Erzählt das einfach, dass ich lebe. Und dann laufen sie los und auf einmal kam Jesus ihnen entgegen. Seid gegrüßt, sagte er. Da liefen sie zu ihm hin, warfen sich nieder und umfassten seine Füße. Habt keine Angst, sagte Jesus zu ihnen. Geht und sagt meinen Brüdern, sie sollen nach Galiläa gehen, dort werden sie mich sehen. Habt keine Angst, sagt er. Das ist verrückt. vielleicht genau das, was die Frauen gebraucht haben zu hören, und doch wirkt es irgendwie verrückt. Habt keine Angst. Das spricht ihr in ihr Leben an einem Punkt, wo sie wahrscheinlich so aufgewühlt, so verwirrt, so emotional aufgeladen waren wie noch nie in ihrem Leben zuvor. Wir wissen nicht, ob die letzten Tränen schon getrocknet sind, da knien sie schon vor ihm nieder und berühren seine Füße. Vor wenigen Minuten haben sie noch getrauert. Vor wenigen Minuten dachten sie noch, sie hätten einen ihrer besten Freunde. Und mehr als das, ihren Rabbi und Lehrer verloren. Er war tot. Und auf einmal erleben sie ein Erdbeben, sehen Engel, sehen römische Soldaten ohnmächtig am Boden liegen. Sie sehen helle Lichter. Es ist crazy. Ein Engel spricht sogar mit ihnen. Okay, sie sollen los, sie sollen davon erzählen. Auf einmal steht Jesus vor ihnen. Wahrscheinlich noch mit den Wunden an Händen und Füßen und sie kommen gar nicht mehr klar. Die Evangelien berichten, dass sie Angst hatten, dass sie gezittert haben am ganzen Körper, dass sie erschüttert waren und entsetzt. Das ist verrückt. Verrückt, dem Auferstandenen zu begegnen. Und in diesem Zustand sollen sie nun losziehen und davon erzählen. Aber wie soll man das jemandem erzählen, der nicht dabei gewesen ist?
Das wird uns niemand glauben. Ich meine, ich glaube es ja selbst kaum. Träum ich? Ist das gerade wirklich passiert? Haben wir gerade Jesus gesehen? Und er hat zu uns gesprochen? Du hast es auch gesehen, oder?
Ja, Maria, das ist wirklich passiert. Aber was haben wir auch anderes erwartet, nach den 3 Jahren mit ihm, nach all den Wundern, den Heilungen, den Zeichen?
Mein Herz schlägt viel zu schnell. Er lebt. Ich meine, er lebt.
Ja, er lebt. Wow. Aber das, vermutlich hast du recht, das wird uns niemand glauben. Nicht nur, weil es eine völlig verrückte Geschichte ist, und noch dazu haben nur es wir gesehen. Nein, sie werden glauben, dass wir verrückt geworden sind. 2 hysterische Frauen, die nicht besser mit dem Tod von Jesus umgehen können, als sich einzubilden, dass er lebt. Ich kann sie schon reden hören.
Aber wir haben es tatsächlich erlebt. Das Beben, die Engel, ja, Jesus selbst. Wir haben es erlebt und das kann uns niemand nehmen. Wir müssen es ihnen sagen.
Und wie?
Ich habe keine Ahnung. Er hat gesagt, er geht nach Galiläa voraus. Dann sollten wir dorthin. Maria, ich bin keine Predigerin. Und ich habe mit Sicherheit auch nicht alles so ganz verstanden, was Jesus uns damals immer gesagt hat. Aber das können wir nicht verschweigen. Wir müssen es erzählen, egal ob sie es glauben oder nicht. Was er gesagt hat, das stimmt. Er lebt. Es stimmt, er ist der Messias.
Ja, er lebt.
Die Frauen in diesem Zustand sollen nun verkündigen, dass er auferstanden ist, dass er lebt. Und in dieser Geschichte geben sich auf einmal Glaube und Zweifel die Hand. Kommen zusammen. Die Frauen, die vielleicht noch gezweifelt haben auf dem Weg zum Grab, erleben Jesus, erleben die Auferstehung, glauben. Vielleicht sind noch Restzweifel, dass das gerade wirklich passiert ist. Es ist Realität gewesen. Wann sollen sie zu den Jüngern gehen? Es schleichen sich wieder Zweifel ein. Was ist, wenn sie uns nicht glauben? Was ist, wenn sie uns für verrückt halten? 2 Frauen, emotional extrem aufgeladen. Und noch dazu in der damaligen Kultur, Frauen gelten nicht so viel als Zeugen in der damaligen Zeit. Wie soll irgendjemand das glauben? Und wie die Frauen es vermuten, so passiert es auch. Wir lesen im Markus-Evangelium, als sie hörten, als die Jünger das hörten, dass Jesus lebe und Maria ihn gesehen habe, glaubten sie es nicht. Sie glaubten es nicht, wie vermutet. Selbst später begegnet Jesus seinen Jüngern, stellt sich vor sie hin und wir lesen, und als sie ihn sahen, warfen sie sich vor ihm nieder. Einige aber zweifelten. Einige hatten noch Fragen. Vielleicht haben sie sich gefragt, ist er das wirklich? Sieht er nicht ein ganz bisschen anders aus als damals vielleicht? Ist das Realität? Träume ich vielleicht? Bin ich verrückt geworden? Man könnte das lesen und sich fragen, sind die Jünger eigentlich doof? Also wie kann man da noch zweifeln? Vielleicht habt ihr die Evangelien auch schon mal so gelesen und euch gefragt, sind die Jünger eigentlich komplett bescheuert? Raffen die es eigentlich nicht? Wenn ich erleben würde, was die erleben würde, ich hätte so viel Glauben. Ich hätte auf gar keinen Fall Zweifel. Wenn ich vor Jesus stehen würde, ja klar, wenn ich jetzt hier sitze, habe ich Zweifel. Aber wenn ich vor Jesus stehen würde, niemals. Sind die echt doof, die Jünger? Die erleben Heilungen und Wunder, Zeichen, lebensverändernde Predigten, die Jesus da hält. Sie erleben Sturmstillungen, eins nach dem nächsten. Und dann jedes Mal, wenn sie wieder in eine gefährliche Situation kommen, wenn auf einmal wieder das Essen ausgeht, auf einmal wieder ein Sturm tobt, bekommen sie wieder Angst und raffen es nicht. Checken es nicht, dass der Messias höchstpersönlich bei ihnen ist. Und dann merken wir auf einmal, ich bin so ein Jünger. Wir sind solche Jünger. Die es nicht raffen. Die es vielleicht schon etliche Male erlebt haben, dass Gott gut ist und er wirkt. Und wir haben es immer noch nicht verstanden. Vor wenigen Wochen habe ich eine Predigt gehalten und habe eine Geschichte erzählt, dass ich im Studium finanziell Versorgung erlebt hatte. Ich hatte finanzielle Sorgen und habe erlebt, dass Gott Wunder getan hat und er mir gegeben hat, was ich gebraucht habe in den richtigen Momenten zur richtigen Zeit. Und ich habe voller Glauben, stand ich hier oben und voller Gewissheit und habe gepredigt, dass Gott versorgt. Dass er gut ist und dass er uns gibt, was wir brauchen, wenn wir es brauchen. Ungefähr 2 Wochen später saß ich in der Seelsorge und so im Seelsorgegespräch kam das Thema auf und auf einmal wurde klar, dass das gerade genau mein Thema ist. Finanzielle Sorgen und ich da Nöte verspüre. Und mein Seelsorger schaut mich an und fragt mich, Samuel, hörst du da eigentlich zu, wenn du predigst? Also weißt du noch, über was du gepredigt hast? Und ich habe mich ertappt gefühlt, überführt. Nicht, weil ich gelogen hätte oder sowas. Nicht, weil ich nicht glauben würde, dass Gott versorgt. Und ich habe das so erlebt, tatsächlich. Und ich konnte das voller Gewissheit, und ich könnte das auch heute noch voller Gewissheit bezeugen, Gott versorgt, er ist tatsächlich gut und er gibt uns, was wir brauchen. Und zugleich kommen dann aber Zweifel, wenn eine Rechnung auf die nächste folgt und man nicht weiß, wo oben und unten ist. Man sich fragt, ja Gott, natürlich kannst du Stürme stillen. 3 Stürme kannst du stillen, aber den 4. Keine Ahnung. Glaube und Zweifeln gehören anscheinend irgendwie zusammen und stellt sich nicht die Frage, ob sie kommen, sondern wann und wie wir dann mit ihnen umgehen. Und ich will dich heute Morgen einladen, an diesem Ostersonntag mit deinen Zweifeln zu Gott zu kommen. So wie die Frauen zum Grab zu laufen. So wie die Jünger zu den Füßen Jesus zu laufen. So wie Thomas, der gezweifelt hat, der gesagt hat, ich glaube, dass erst, wenn ich ihn berühren darf, was passiert? Er berührt ihn. Jesus, ein Gott, der sich berühren lässt. Komm zu ihm. Mit deinen Zweifeln. Lauf nicht vor ihm weg, such nicht die Hilfe irgendwo anders, sondern bei ihm. Er kann die Antwort geben. Und vielleicht verschwinden auch die ein oder anderen Fragen in der Begegnung mit ihm. Und dann sei gehorsam. Denn er gibt einen Auftrag. Jesus gibt den Frauen und den Jüngern dann auch einen Auftrag. Der hat doppelte Bedeutung. Sie sollen einmal zuhören und verkündigen. Hören und verkündigen, hören und verkündigen, hören und verkündigen. Er sagt ihnen, darum geht nun zu allen Völkern der Welt und macht die Menschen zu meinen Jüngern und Jüngerinnen und tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Und das sollt ihr wissen, ich bin immer bei euch, jeden Tag bis zum Ende der Welt. Verkündigt, dass ich auferstanden bin, dass ich lebe. Verkündigt, tragt das weiter, was ich euch gelehrt habe. Verkündigt, dass da ein Gott war, der Mensch geworden ist, auf übernatürliche Art und Weise. Und dieser Mensch hat hier 30 Jahre lang gelebt, ohne groß was zu machen. Dann hat er 3 Jahre gelebt, hat richtig viel gemacht. Dann wurde er gekreuzigt wie ein Schwerverbrecher. Nach ungefähr so 2,5, 3 Tagen ist er auferstanden von den Toten. Wenige Tage später ist er aufgefahren in den Himmel. Und durch diese crazy Tat seid ihr nun, sind wir Schuld und Sünde, über diese übernatürliche, wow. Das ist die Botschaft. Man denkt sich, das ist echt eine crazy Botschaft, Gott. Das wird uns niemand glauben. Das ist wirklich verrückt. Die werden uns für verrückt gehalten. Manchmal kann ich ja selber nicht glauben. Ich check's ja selber manchmal nicht. Das übersteckt ja meinen eigenen Verstand. Wie soll ich das denn erzählen? Vielleicht kennst du das, dass Leute dir Geschichten erzählen. Die sind hellauf begeistert von ihren Geschichten, finden das total lustig und total extrem, was ihnen passiert ist. Und sie erzählen diese Geschichte und reden sich wie in Rage. Und du stehst nur daneben und denkst, ja, okay, ich check's gar nicht. Wahrscheinlich muss man dabei gewesen sein, oder? Ja. Ähnlich ist das auch mit dieser Geschichte. Aber hier gilt die Einladung, sei dabei. Komm dazu. Erleb das. Begegne dem Auferstandenen. Berühre ihn. Wir haben diese Predigtreihe gestartet mit dem Thema überrascht und hatten dieses Bild von der offenen Tür. Und die Frage gestellt, was wäre, wenn Gott in dieser Osterzeit dir begegnet, deinen Lebensraum, deinen Herzensraum betritt, er einfach hineinkommt. Was ist, wenn diese Tür einfach aufgestoßen wird von ihm? Und am leeren Grab, am leeren Kreuz, stellt sich nicht mehr die Frage, was wäre, wenn, sondern es passiert. Es ist. Er ist da. Er steht da und klopft an. Sie selbst, das Grab ist leer. Er ist da. Ein Gott, der an deine Herzenstür, an deine Lebenstür klopft und eintreten möchte. Die Frage ist nur, wie reagierst du? Wenn du schon lange im Glauben bist, möchte ich dir die Frage stellen, überrascht dich das noch? Berührt dich das noch? Hörst du das noch? Wie die Frauen, die Gänsehaut haben, die entsetzt sind, die Angst und Furcht und Freude und Anbetung, alles zugleich. Spürst du das noch? Macht das noch was mit dir? Wenn du hörst, da ist Gott, der für dich gestorben ist und auch verstanden ist, macht das noch Freude in dir auf? Wenn nein, dann lass dich neu überraschen. Dann lass dich neu überraschen von dieser Freude. Lass dich neu überraschen von dieser Kraft. Lass dich neu anstecken von dieser Auferstehungsbotschaft. Und wenn du neu im Glauben bist und das noch nie so gehört hast, dann will ich dich einladen, die Tür zu öffnen. Zu sagen, okay, wenn da irgendwas dran wahr ist, dann will ich diesem Gott begegnen. Dann will ich mit diesem Auferstandenen in Beziehung treten. Wenn es wahr ist, dass da Leben ist, wenn es wahr ist, dass da Frieden ist, wenn es wahr ist, dass da Freiheit ist, dann will ich das haben. Es wird über Jesus gesagt, dass er den Schuldschein, der mit seinen Forderungen gegen uns gerichtet war, für ungültig erklärt hat. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Das sagt aus, dass Gott höchstpersönlich in Form von Jesus Christus, Mensch geworden ist, um für deine und meine Schuld zu sterben. Dass er ans Kreuz gegangen ist, um damit auszudrücken, das, was zwischen dir und mir steht. Deine Verfehlungen, ich tue so, als hätte ich sie begangen. Der Weg zu mir ist frei und der Weg ist kurz. Vielleicht ist es heute für dich dran. Zum allerersten Mal oder zum wiederholten Mal, weil du dich schon seit Jahren nicht mehr bei Gott gemeldet hast, dich mal wieder zu melden und mal ganze Sache zu machen mit ihm. Zu sagen, hier bin ich, das ist mein Leben. Gott, komm du hinein. Ich brauche dich, ich brauche deine Errettung. Ich will mit dir in Beziehung treten. Ich möchte diesem Auferstandenen irgendwie begegnen. Und wenn es heute für dich dran ist, dann will ich uns einladen, dass wir zusammen beten am Ende dieser Predigt. Die Band darf gerne nach oben kommen und wird uns gleich nochmal in Anbetung führen. Und ich lade uns ein, dass wir die Augen schließen, kurz still werden Und wenn du möchtest, kannst du dann das Gebet in Gedanken mitbeten, das ich laut vorbete. Und damit auszudrücken, Jesus, ich will mit dir ganze Sache machen. Ich habe vielleicht nicht alles verstanden. Ich habe vielleicht noch meine Fragen und Zweifel. Aber ich gehe diesen ersten Schritt mit dir im Glauben. Also, lass uns beten. Jesus Christus, im Glauben komme ich jetzt zu dir. Ich danke dir, dass du mich kennst und liebst. Danke, dass du mir ewiges Leben schenken möchtest. Ich glaube, dass du auch für meine Schuld am Kreuz gestorben bist und dass du auferstanden bist und lebst. Bisher habe ich mein Leben selbst bestimmt. Ich habe gegen dich und gegen Menschen gesündigt. Bitte vergib mir. Ich gebe dir mein Leben mit allem, was ich bin. Ich gehöre dir. Komm du in mein Leben und schenke mir den Heiligen Geist. Mach mich zu einem Kind Gottes. Übernimm du die Herrschaft in meinem Leben. Führe und verändere mich so, wie du mich haben willst. Ich danke dir, mein Herr und Retter. Amen. Amen. Wenn du das mitgebetet hast, dann will ich dich einladen, dir das Datum zu merken. Der 31. März 2024. Denn heute hat was Neues angefangen. Heute hat ein neues Leben in dir angefangen. Der Verstandene, der mit dir ein neues Leben lebt. Denn es gilt, die Osterfreude gilt. Der Herr ist auferstanden. Das konntet ihr vorhin noch besser. Der Herr ist auferstanden. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. So segne dich der Dreieine, Vater, Sohn und Heiliger Geist, der dich liebt, der für dich gestorben ist und auch verstanden ist und der dich nun in Wahrheit und in Freiheit führt. Sei gesegnet. Amen.